Willkommen zu dieser nächsten Vorlesung über funktionale Programmierung und sonstiges Gedöns. Das letzte Mal haben wir ein wenig bewiesen. Wir haben uns zwei Ausdrücke vorgenommen in OCaml und haben uns gefragt, sind diese beiden Ausdrücke äquivalent? Und da hatten wir so einige Beweisregeln entwickelt und hatten dann mit Hilfe dieser Beweisregeln erste einfache Beweise gemacht. Und die Beweisregeln sind erstaunlich leicht handhabbar. Im Zweifelsfall ist es war eigentlich immer verhältnismäßig klar, welche Regel angewendet werden muss. Der Knackpunkt, das ganze Verfahren hat zwei Knackpunkte. Das erste ist, wir müssen oft etwas für alle x zeigen, und da war x, wenn das eine Liste ist zum Beispiel, dann könnten das unendlich viele verschiedene x, und dann fiel uns nichts anderes ein als eine Induktion über die Struktur der möglichen Werte zu machen. Das war das eine, woran wir uns gewöhnen mussten. Und das andere war, wenn ich einen komplizierten Ausdruck habe, dann ist jetzt die Frage, wie hier zum Beispiel. Da habe ich zwei ab, nicht in schwarz, so düster ist die Sache das auch nicht. Da habe ich hier zwei Vorkommen von so einer Funktion. Und die Frage ist, welchen Funktionsnamen ersetze ich am besten durch seine Definition, um den Term weiter umzuformen. Und dann war unsere Strategie, man nimmt natürlich denjenigen, wo man etwas über das Argument weiß. Und wo man weiß, dass diese Funktion eine Art Rekursion über dieses Argument macht. Hier in diesem Fall ab ist definiert durch Rekursion über den, oder Iteration, wie, nee, durch Rekursion über den, das erste Argument. Hier weiß man etwas über das erste Argument, also dieses äußere Vorkommen von dem ab das Vorkommen der Wahl, um die Funktionsdefinition aufzufalten. Wobei an dieser Stelle möchte ich gerade noch mich bedanken. Im Forum gab es dann hierzu eine Frage, nämlich hier in dem leere Liste-Fall von diesem Match, da entsteht hier diese leere Liste, aber das ist natürlich Quatsch. Die Definition von ab sagt, dass hier dann das zweite Argument von ab stehen muss. Und das wäre natürlich dann dieses hier. Und das hat einer von Ihnen bemerkt. Also das zeigt mir, dass zumindest einige von Ihnen sich die Vorlesung nachher genau anschauen und dann sowas entdecken. Und das freut mich natürlich. Ja? Okay. Das muss hier also an dieser Stelle ab YZ heißen. Das ist insofern natürlich letztendlich für den weiteren Beweis irrelevant, weil aufgrund der Kenntnis über den Ausdruck, nachdem die Fallunterscheidung erfolgt, der andere Fall gewählt wird. Also das heißt, dieser Fehler im Beweis wirkt sich nicht aus. Ja? Also die Aussage ist trotzdem richtig, wollte ich damit sagen. Wie bei jedem guten Beweis, der ist invariant unter all den Fehlern, die in dem Beweis drin stecken. Okay, das letzte Mal hatten wir dann aber noch einem anderen Problem gewidmet. Beim Sortieren zum Beispiel möchte man nicht nur einfach zeigen, dass zwei Ausdrücke gleich sind, sondern man möchte irgendwie zeigen, dass über Eigenschaften reden von Listen, zum Beispiel, dass sie sortiert sind. Und das ist eine komplizierte Eigenschaft. Und wir hatten dann das letzte Mal gesagt, okay, komplizierte Eigenschaften können wir aber auch innerhalb gewissermaßen der Welt von OCaml handhaben, indem wir diese komplizierten ein Testprädikat für diese komplizierte Eigenschaft in OCaml selbst schreiben. Also das heißt, da hatten wir so ein Sorted-Prädikat uns implementiert in OCaml. Okay, natürlich haben wir natürlich irgendwie ein kleines Problem. Unsere Spezifikation hier, die Frage, ob eine Liste sortiert ist, ist jetzt selber ein kleines Programm und kann damit natürlich Fehler enthalten. Es ist irgendwie immer ein fundamentales Problem von der Programmverifikation. Die Spezifikation, die sie hinschreiben, kann halt auch falsch sein. Weil es ist im Zweifelsfall Logik oder hier in diesem Fall ein OCaml-Ausdruck. Und wenn sie da einen Fehler machen, dann kann auch der beste Beweis nachher nichts Vernünftiges liefern. Insofern ist das, kriegt man, wenn man ein Programm verifiziert, sozusagen nur eine relative Sicherheit, nämlich eine Sicherheit relativ zu der Spezifikation, die Sie angegeben haben. Okay, jetzt haben wir dieses Prädikat sorted, implementiert. Was können wir jetzt damit anfangen? Also zum Beispiel eine Herausforderung könnte sein, wir haben zu zeigen, dass diese Funktion Merge, die wir auch implementiert haben, auf irgendeine Art und Weise sinnvoll ist. Was macht denn nochmal diese Funktion Merge? Die nahm zwei Listen, die sortiert waren, und lieferte eine sortierte Liste zurück. Also unser Ziel wäre jetzt nachzuweisen, dass Merge diese Eigenschaft hat. Wie können wir das machen? Also es ist ein bisschen anders als davor, als unsere Beweise davor, weil wir hier etwas zeigen müssen, nicht für alle Argumentlisten für das Merge, sondern wir müssen nur etwas zeigen für Argumentlisten von dem Merge, die bereits eine bestimmte Eigenschaft haben. Sozusagen ein bedingter Beweis, den müssen wir führen. Ja? Also unsere Behauptung, die wir jetzt nachweisen wollen, ist diejenige Annahme, sowohl x wäre sortiert, wie y wäre sortiert, dann folgt auch, dass das sorted von dem Merge xy sortiert sind. Und das soll jetzt gelten für alle x und y. Ja, das ist also jetzt so eine Implikation. Okay, ich meine, hinschreiben können wir das ja mal. Die Frage ist, wie können wir jetzt solche Behauptungen beweisen? Ja? Und naja, da taucht x auf, da taucht y auf. Wir müssen irgendeine Induktion machen für alle x und y. Und da schlage ich jetzt mal vor, eine Induktion über die Summe der Längen von x und y. Weil, wenn wir uns wieder erinnern bei dem Merge, wenn ein rekursiver Merge-Aufruf erfolgt, dann ist es nicht so, dass immer das x kürzer wird oder immer das y kürzer wird. Aber entweder das x ist nachher das erste Argument bei dem rekursiven Aufruf ist kürzer geworden oder das zweite Argument. Und deswegen scheint die Summe ein sinnvolles Maß zu sein, entlang dessen wir die Induktion laufen lassen können. Ja? Und dann nehmen wir also jetzt mal an, also wir müssen jetzt diese Induktion machen nach dieser Summe n der Längen. Und wir nehmen an, dass diese Argumente von dieser Funktion Merge, das x und das y bereits sortiert sind jeweils. Das heißt, das ist eine Zusatzannahme, die wir im Beweis verwenden können. Okay, jetzt fängt unsere tolle Induktion an. Induktionsanfang ist wie immer n gleich 0. Und das heißt, die Summe der Längen von x und y ist 0. Oder anders ausgedrückt, x ist die leere Liste und y ist die leere Liste. Ja? Und dann schauen wir uns jetzt an, ob dieses sorted, das ist jetzt unser Ziel, nachzuweisen, dass dieses sorted merge xy gleich true ist. Okay? Wenn wir das schaffen, dann und dabei dürfen wir verwenden, dass sowohl x wie y sortiert ist. Ja? Wenn wir das schaffen, durch eine Reihe von Umformungsschritten, dann haben wir gewonnen. Und das machen wir jetzt, diese Umformung von der linken Seite, dieser linken grünen Seite zur rechten grünen Seite, müssen wir halt jetzt machen, einmal für n gleich 0 und dann später dann eben auch entsprechend für n größer als 0. Okay, machen wir das hier. Dann das erste ist, für das x und das y wissen wir, dass es die leere Liste ist, also können wir das einfach einsetzen. Das ist jetzt einfach nur die Definition. Jetzt Merge, leere Liste und leere Liste. Da schauen wir nach, wie ist denn die leere Liste definiert. Ja, weil wir wissen hier etwas über die Argumente von dem inneren Aufruf. Also werden wir den inneren Aufruf in diesem Ausdruck versuchen zu ersetzen durch irgendetwas Äquivalentes. In diesem Fall ist es einfach die leere Liste. Und wir haben dann, das heißt, der gelbe Ausdruck ist äquivalent zu diesem neuen gelben Ausdruck, nämlich sortet von der leeren Liste. und sorted von der leeren Liste. Da schauen wir jetzt die Definition von dem sorted nach und das ist true. Okay, also haben wir es geschafft. Hier in diesem Fall, gut, das war jetzt ein sehr einfacher Fall, da war nicht besonders viel zu zeigen. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem nächst komplizierteren Fall, dass n größer als 0 ist. Und da, das heißt, die Summe der Längen von x und y ist größer als 0. Das heißt natürlich nicht, dass sowohl x wie y größer als 0 verschieden von der leeren Liste ist. Es könnte auch sein, dass eine von den beiden Argumenten die leere Liste ist und die andere eine nicht leere Liste ist. Und wir betrachten erstmal den Fall, wo jetzt machen wir dann, ich meine, diese verschiedenen Fälle versuchen wir jetzt irgendwie durchzuspielen. Also wir fangen jetzt erstmal an damit, dass x die leere Liste ist und dann werden wir als nächstes den Fall betrachten, wo y die leere Liste ist. Okay, wenn x die leere Liste ist, dann haben wir also sozusagen, wir gehen wieder hiervon aus und wir müssen da hinkommen und wir schauen uns an, wie wir das möglicherweise schaffen. Das heißt, sorted von merge xy, dann ist jetzt der Aufruf sorted von merge der leeren Liste und y. Jetzt schauen wir uns wieder den inneren. Wir wissen hier, wir haben hier Kenntnis über die inneren Argumente. Und da sehen wir, dass wenn das hier merge, das merge von der leeren Liste und y, das ist gerade y. Also lässt sich dieser gelbe Ausdruck umschreiben in sorted von y. Und jetzt erinnern wir uns, dass unsere Annahme war, dass sowohl x wie y sortiert ist. Das heißt, sorted von y ist true. Das ist eine Annahme, die wir machen. Da ist es also per Annahme das Äquivalent zu true. Und damit sind wir in dem Fall fertig. Und wir haben gesehen, aha, es ist gar nicht so schwer. Ja? Jetzt schauen wir uns an für den Fall, dass y gleich die leere Liste ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal, gehen wir nochmal zurück und schauen uns an, wie dieses Merge definiert ist. Also, wenn x die leere Liste war, dann klappt alles. Dann gibt es hier eine nächste Fallunterscheidung, die fragt, wenn y die leere Liste ist, dann liefert es x zurück. Also gibt es ja auch einen direkten Fall, der dafür zuständig ist. Und das heißt, dieser Fall hier, der Fall 2 ist analog zu dem ersten, nur dass wir dann nachher, wenn das Match aufgelöst wird, man nicht in die erste Fallunterscheidung reingeht, sondern in die zweite. Okay, das heißt, auch dieser Fall, wo das y die leere Liste ist, den haben wir erledigt. Und wir müssen jetzt nur noch uns damit beschäftigen, wenn sowohl x wie y verschieden von der leeren Liste ist. Ja, okay, wenn x und y verschieden von der leeren Liste ist, dann können wir x irgendwie uns vorstellen als x1 und ein Rest von x, von x und y auch als ein y1 und ein Rest von y. Naja, und jetzt ist die Frage, wie verhalten sich das x1 zu dem y1? Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist x1 kleiner gleich y1 oder x1 ist größer als y1. Ja? Und im Prinzip, der Algorithmus, das heißt das Merge, wird sich unterschiedlich verhalten im einen Fall wie in dem anderen Fall. Und wir wissen natürlich nicht, wir müssen das ja hier tun für alle x und y, also das heißt auch für alle möglichen x1 und y1, das heißt, es kann sowohl das eine vorkommen, wie das andere vorkommen. Was wir also jetzt hier machen müssen ist, uns steht jetzt vielleicht schon mittlerweile der Schweiß auf der Stirn, aber wir müssen jetzt sozusagen weiter Fallunterscheidung machen, ja, damit wir einfach die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich das Merge verhalten kann, abtesten können. Ja, also werden wir jetzt hier einen weiteren Unterfall einführen, nämlich dass dieses x1 kleiner gleich dem y1 ist. Okay, dann schauen wir uns nochmal ganz kurz ein Flashback, was dieses Merge dann macht für so einen Fall. Wenn das x1 kleiner gleich dem y1 ist, dann wird es in diesen ersten Fall übergehen. Dann wird dieses hier gemacht. Ja, das ist die Situation hier. Dann wird also Merge xs mit dem y gemacht. Okay, und das heißt, schauen wir uns hier an. Das heißt, wenn wir hier wieder von dieser linken Seite ausgehen, Merge sorted von Merge xy, dann ist es also sorted von das Gleiche. Jetzt setzen wir ein, was wir für X und Y wissen. Dann kommen wir hier bei diesem gelben Ausdruck an. Jetzt wissen wir, dass das X in dem Inneren, in diesem inneren Merge-Ding da, da wissen wir nach unserer gegenwärtigen Annahme, dass das X1 kleiner gleich dem Y1 ist. Und dann wird entsprechend das X1 gehängt vor das Merge von dem X, S und Y. Das heißt, wir sind jetzt an dieser Stelle hier angekommen. Und fragen uns, was können wir jetzt damit weitermachen? Jetzt schauen wir uns nochmal die, erinnern wir uns, sehen wir hier, das Merge ist jetzt nur auf Variablen angewendet, über die wir zuerst mal noch nicht so sehr viel wissen, außer dass das XS auch so, eigentlich sollte das XS auch sortiert, das Y wissen wir auf jeden Fall, dass es sortiert ist. Und dann haben wir jetzt aber über das Sorted könnten wir möglicherweise jetzt, also da wissen wir etwas mehr über das Argument, nämlich dass es X1 gefolgt von irgendetwas ist. Aber dann, wenn wir, jetzt mache ich noch wieder einen Flashback, hier diese Funktion Sorted, hat aber irgendwie auch so ein etwas eigentümliches Pattern Matching. Das verlangt nicht einfach nur, dass hier das Argument von der Form ist X1 gefolgt von irgendetwas, sondern es unterscheidet zwei Fälle. Entweder es hat mindestens zwei Elemente, x1 und x2 und dann noch etwas, oder weniger Elemente. Und jetzt in dem Moment wissen wir an dieser Stelle hier noch nicht, ob das Argument von sorted, dieses hier, nur ein Element enthält oder mehr als ein Element. Also müssen wir, können wir mit dieser Fallunterscheidung, die wir gegenwärtig gemacht haben, kommen wir noch nicht durch. Wir müssen noch wir müssen uns jetzt noch weiter dieses XS zum Beispiel anschauen und uns fragen, ist das zum Beispiel gleich der leeren Liste? Dann haben wir, wenn das gleich der leeren Liste ist, dann ist dieses Merge X, S und Y, dieses hier, das gleiche wie das Y. Und wir haben hier dann einen Sorted-Aufruf von X1 und Y. Und jetzt müssten wir uns sozusagen nur noch vergewissern, dass dieses Sorted von X1 und dem Y genau dann der Fall ist, wenn das Y sortiert ist. Und dazu sehen wir, wissen wir, dass dieses Y von dieser Form x, y1, yS ist. Das heißt, dieses x1, y ist gleich, das hier ist in Wirklichkeit x1, y1, yS. Das heißt, so ein Ding von der Länge mindestens 2, wobei das x1 kleiner gleich dem y1 ist. Und dann schauen wir uns nochmal diese Definition von sorted an. Wenn wir hier so eine Liste haben, die mindestens die Länge 2 hat und das erste ist kleiner gleich dem zweiten, dann wird sorted von dem Rest. Das heißt, von dem x2xs, beziehungsweise in unserem Fall von dem y1ys aufgerufen. Das heißt, wir haben in diesem Fall tatsächlich, dass dieser Ausdruck äquivalent ist zu diesem Ausdruck und sortiert von y, das ist nach unserer Annahme über die Argumente von dem, das heißt über das x und das y, ist das äquivalent zu true. Und damit hätten wir jetzt für diesen Fall hier den Beweis abgeschlossen. Natürlich könnte es aber auch sein, dass dieses XS jetzt nicht die leere Liste ist. Jetzt haben wir also sozusagen, jetzt mache ich diese ganzen Krakeldinger wieder weg. Wir sind jetzt nach wie vor, wir sind hier gestartet, wir sind hier angekommen. Diesen Fall hatten wir abgearbeitet. Das heißt, wir können jetzt uns den Fall betrachten, wo hier an dieser Stelle eben nicht einfach die leere Liste steht, sondern meinetwegen ein X2 und gefolgt von irgendetwas. Ja? Also das heißt, dass dieses XS jetzt eben nicht die leere Liste ist und damit von einer solchen Form. Und dadurch kommt jetzt hier ein weiteres Element, das X2, ins Spiel. Und wir müssen uns natürlich wieder fragen, was passiert, wenn das kleiner, wie verhält sich dieses X2 zum Beispiel zu dem Y1? Zu dem, was dann als erstes Element in der zweiten, im zweiten Argument ist. Und wir nehmen jetzt mal an, dass also Y2 kleiner gleich dem Y1 ist. Das Erste, was wir uns natürlich auch noch vergewissern, ist, dass weil das x sortiert ist, dann muss daraus folgt, dass dieses x1 kleiner gleich dem x2 ist und außerdem, dass dieses xs sortiert ist. Okay, das heißt, die Liste, wenn ich an dem x ein Element abschneide, ist es immer noch sortiert. Okay, dann versuchen wir jetzt also mit diesen zusätzlichen Annahmen unseren Ausdruck hier weiter zu vereinfachen. Hier stand vorher XS. XS haben wir jetzt eben nach unserer Annahme ist es eben dieses X2 XS'. Das heißt, wir können das einfach so jetzt umschreiben. Und jetzt den inneren Merge-Ausdruck versuchen zu aufzulösen, weil dieses x2 kleiner gleich dem y1 ist, ist dieser innere Merge-Ausdruck gleich diesem Ausdruck hier und dann hängen in dem Kontext haben wir also jetzt das umgeschrieben auf diesen zweiten gelben Ausdruck und jetzt sehen wir hier, jetzt ist das sorted aufgerufen auf mit einem Argument, wo x1 kleiner gleich x2 ist und danach kommt irgendetwas. Und nach der Definition von sorted ist es eben dann dasselbe, wie wenn ich sorted aufrufe mit der Liste x2 und dann eben dieser Merge-Ausdruck. Und jetzt dieses X2 gefolgt von diesem Merge XS, das ist eben XSY, das ist eben das gleiche wie dieses Merge XS von dem und dem Y. Und damit habe ich das hier, das ist dieser innere Ausdruck, ist ein so ein Merge-Aufruf für zwei Listen, die kürzer sind, also deren Summe kürzer ist als die Summe der Längen der Listen von X und Y und damit ist nach unserer Behauptung, nach unserer Induktionsannahme sorted für die Ergebnisliste gerade gleich true und wir haben es geschafft, hier bei dem Ende anzukommen. Aber wir haben natürlich jetzt hier noch, wir mussten irgendwie in unserer Fallunterscheidung natürlich jetzt hier noch so ein paar weitere Fälle, eben so einen weiteren Fall betrachten, nämlich insbesondere diese Annahme hier machen. Und das heißt, wir müssen jetzt den entsprechenden analogen Fall machen, wo eben nicht das x2 kleiner gleich dem y1 ist, sondern wo es größer als das y1 ist. Okay. Das heißt, jetzt sieht die Situation so aus, das erste Element im Ergebnis wird das x1 sein, das zweite im Ergebnis wird dann das y1 sein und dann kommt das x2 und dann eben irgendwie der Rest. Und okay, jetzt werden wir wieder versuchen, diese Umformung, die wir hier, diesen Term hier, bei dem wir stecken geblieben sind, mit dieser zusätzlichen Information über das XS weiter umzuformen. Also wir sind jetzt, wir können ihn dann in diesen hier umformen, wobei wieder an der Stelle wir unsere zusätzliche Annahme über das XS eingebaut haben. Und jetzt, weil wir mit dieser neuen Annahme oder dieser alternativen Annahme von dem X2 und dem Y kann jetzt natürlich dann dieser innere Merge-Ausdruck wird dann eben jetzt als erstes Y1 ausspucken, als erstes Element, und dann einen rekursiven Aufruf produzieren mit Merge XS und YS. Ja, weil das XS bleibt gleich. Das erste Argument von dem Merge ändert sich dann nicht, aber von dem zweiten Argument wird das Y1 abgeknabbert. Okay. Aber wieder, und das ist für uns wichtig, haben wir hier vorne zwei Elemente in der Argumentliste von dem Sorted, und da können wir jetzt die Definition von dem Sorted anwenden, und das liefert uns, dass das Äquivalent, das X1 kleiner gleich dem Y1 ist, dass das äquivalent ist zu dem Sorted von dem, wo das erste Element weggenommen ist, also von dem Y1 gefolgt von dem Merge XS YS. Nachdem wir das gemacht haben, können wir das Y1 wieder in dieses Merge hineinschieben, und damit ist das dann gleich dem Sorted von dem Merge von dem XS und dem Y. Und das ist wieder ein Ausdruck von derselben Form wie die Behauptung, die wir beweisen wollen. Das heißt, da können wir die Induktionsannahme anwenden und können deshalb schließen, dass dieses Ding äquivalent zu true ist. Okay. Das heißt, jetzt in diesem Fall haben wir auch erledigt. Das heißt, jetzt sozusagen nochmal abgeschlossen, nochmal hierhin. Den Fall XS gleich die leere Liste haben wir, diesen Fall haben wir sowieso erledigt. Und jetzt hier diesen Fall, wo dieses XS verschieden von der leeren Liste ist, haben wir für den Fall erledigt, wo das x2 kleiner gleich dem y1 ist oder wo es größer als das y1 ist. Und damit jetzt haben wir aber immer angenommen dabei, wenn Sie hier sich das anschauen, haben wir immer angenommen, dass das Y1 kleiner gleich dem Y, das X1 kleiner gleich dem Y1 ist. Das war sozusagen hier die Hauptannahme zusätzlich. Jetzt müssen, da fehlt natürlich jetzt noch die Situation, wenn das Verhältnis von dem X1 und dem Y1 andersrum ist. Das ist jetzt hier dieser Fall 4. Das heißt, wir sind jetzt immer noch in dem Fall, wo wir das X und das Y eben als nicht leer haben. Aber beim Verhältnis der ersten Elemente dreht sich das jetzt andersrum. Und dann müssen wir diesen Fall ebenfalls genauso wie den anderen Fall in den Unterfällen abarbeiten. Und hier, ich war sozusagen, um Ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass wir uns unendlich weit verstricken, gibt es hier diesen Fall 4.1, 4.2 und 4.3 und dann sind wir fertig. Ja? Also, das heißt, so wie wir drei Fälle hatten für den Fall, wo das X1 kleiner gleich als Y1 ist, haben wir jetzt auch drei Fälle, wo das X1 größer als das Y1 ist. Und das heißt, das ist jetzt unser Hauptdings da, und jetzt müssen wir wieder uns überlegen. Also in diesem Fall wird das Merge das Y zuerst produzieren und dann einen rekursiven Aufruf erzeugen mit dem X, das eben gleich bleibt, und dem verkürzten Element Y und dem verkürzten zweiten Argument Y, nämlich dem YS. Und das heißt, wenn wir ausgehen von diesem Sorted, kriegen wir also dann, indem wir X und Y einsetzen, diesen Ausdruck, und indem wir dann das innere Merge einmal aufhalten, können wir das Y1 innen drin produzieren und kriegen dann einen rekursiven Aufruf von dem Merge von dem X und dem YS. Und jetzt, aber um jetzt mit diesem Sorted weitermachen zu können, müssen wir genauso wie im vorigen Fall diesen inneren Aufruf von Merge noch einmal aufhalten, und dazu brauchen wir jetzt ebenfalls eine Fallunterscheidung nach dem YS. Wenn das die leere Liste ist, das wäre sozusagen der erste Fall. Wenn das die leere Liste ist, dann haben wir, dann geht es von hier da weiter, dann das YS ist die leere Liste, das heißt, wir haben diesen Ausdruck, Merge von X und der leeren Liste ist wenn wir uns die Definition von dem Merge anschauen, liefert gerade das erste Argument zurück, das heißt das X. Das heißt, das ist dasselbe wie sorted von Y1 und X. Naja, und jetzt ist das X eben nach unserer Annahme von dieser speziellen tollen Form, ach, nicht in gelb, das kann man ja überhaupt nicht sehen, Mist, die Justierung ist so schlecht, dass ich hier die Farbdings, doch, jetzt funktioniert's. Aha. Ist von der Form x1 gefolgt von irgendetwas weiterem, wobei eben dieses x1 größer als das y ist. Das heißt, dieses hier ist von der Form y1, x1, xs. Und ja, das hier müssen wir uns hier eingesetzt vorstellen, wobei das y1 kleiner ist als das x1. Und wenn wir uns dann die Definition von dem Sorted aufsehen, dann werden ja die ersten beiden verglichen und dann wird das erste abgeschnitten und der Rest und Sorted aufgerufen für den Rest der Liste. Und dieser Rest der Liste ist dann hier in diesem Falle gerade das x. Und das heißt, wir können das Äquivalent, den letzten gelben Ausdruck äquivalent umformen in sorted von x. Und das ist wieder nach unserer tollen Annahme true. Das heißt, auch hier sind wir jetzt durch. Und wir müssen jetzt nur noch wieder, letzte Anstrengung, dieses ys für nicht leer erklären und dann in ein y2 vorne annehmen und dann eine Fallunterscheidung machen, wie dieses y2 sich zu dem x1 verhält. Also das erste ist dann, dass das zum Beispiel ein Fall könnte dann sein, dass dieses x1 größer als das y2 ist. Dann haben wir also die Situation, dass wir y1, y2 haben, y1 kleiner gleich y2 und dann kommt das x1 und außerdem, dass eben das xs ist sortiert. Ja, das können wir auch annehmen. Okay, und dann werden wir unseren tollen, dann starten wir wieder mit dem Ausdruck, wo wir stecken geblieben sind, weil wir nicht wussten, wie hier das ys aussieht. Für dieses ys setzen wir jetzt dieses x2 ys' ein. Wir können dieses Merge ausführen, weil wir wissen, oder zumindest einmal aufhalten, weil wir wissen, wie sich das y2 zu dem x verhält. Das heißt, wir kriegen jetzt hier dieses sorted und vorne y1, y2 und hinten einen rekursiven Aufruf von dem Merge von dem x und dem ys'. Und da können wir jetzt wieder, Sie sehen, das ist dann mittlerweile schon ein Stück weit Routine. Wir haben zwei konkrete Elemente, deren Größenverhältnisse wir kennen, vorne in der Liste. Da können wir aufgrund der Definition von dem Sorted schließen, dass das äquivalent ist zu demselben Argument, wo wir das erste Element runtergeworfen haben, sind damit jetzt bei diesem letzten gelben Ausdruck angekommen. Jetzt können wir dieses y2 wieder zurück in das Merge hineinziehen, kommen hier an. Und da sehen wir an dieser Stelle, dass das wieder ein Ausdruck ist, wo wir die Induktionsannahme anwenden können. Und daher ist das äquivalent zu true. Und wir sind durch. Für diesen Fall, und jetzt bleibt nur noch der allerletzte Fall, wo das ys wieder in derselben Weise als x2 ys' vorgestellt wird, aber nun das x1 kleiner gleich dem y2 ist und wir haben deshalb jetzt diese Situation vorliegen, in der dass das y1 das kleinste ist, dann kommt das x1, dann kommt das y2 und dann außerdem ist das ys sortiert. Und vielleicht sind Sie jetzt schon ein wenig am Ende ihrer Konzentrationsfähigkeit. Aber hier, dass der, aber die andererseits sehen Sie hier, dass die diese Beweise, jeder einzelne Teilbeweis, eine absolut routinemäßig ist. Wieder setzen wir einfach unsere Kenntnis über die ersetzen wir dieses YS, was wir hier hatten, durch das Y, die Form von YS laut unserer Annahme. Dann, weil wir wegen dieser Zusatzannahme wissen wir, was bei dem Merge herauskommt. Nämlich bei dem Merge kommt etwas heraus, wo als nächstes eben das nach vorne, das X1 abgeblättert wird und der rekursive Aufruf dann eben aussieht, Merge von XS und YS. Und vorne und davor haben wir im Argument von Sorted eben das Y1 und das Y2. Nach Annahme ist eben das Y1 kleiner gleich dem X1 und deswegen ist das aufgrund der Definition von Sorted äquivalent zu diesem hier, wo einfach dieses Y1 weggeworfen wurde. Und wieder können wir nun gewissermaßen in der Rückwärtsanwendung der Definition von dem Merge das X1 wieder in das Argument hinein, in das Merge hineinziehen. Und das liefert uns das, den Merge von X und YS, weil das X1 gewissermaßen vor das X gezogen wird. Und dann sind wir bei diesem Ausdruck Sorted Merge XYS angekommen. Und das ist wieder ein Ausdruck von derselben Bauart, wie wir ihn mit der Induktion beweisen wollen. Wir können darauf die Induktionsannahme anwenden, weil sowohl X wie YS sortiert sind und die Summe der beiden Längen nun kürzer ist als vorher. Und deswegen ist das äquivalent zu True. Und damit, jetzt haben wir alle Fälle abgearbeitet und haben es geschafft. Ja, also hier sehen Sie, wenn die Muster ein bisschen komplizierter sind, dann wird die Fallunterscheidung aufwendiger. Und auch wenn if, then else in unserem Programm drin sind, die eben zum Beispiel testen, ob eines etwas kleiner ist als das andere oder größer als das andere, dann müssen wir im Zweifelsfalle ebenfalls weiter unsere Fallunterscheidung aufsplitten, einfach um die verschiedenen Möglichkeiten, die der Algorithmus haben kann, einzeln alle zu berücksichtigen. Hier der Aufwand, der hier also besteht, ist nicht die, oder um solche Probleme zu lösen, brauchen Sie also nicht, würde ich jetzt mal sagen, da müssen Sie vor allen Dingen systematisch sein und eine gute Buchführung haben, um die verschiedenen Fälle alle systematisch abzuhandeln. Ansonsten ist jeden einzelnen Fall zu behandeln nicht schwieriger als so, wie wir das vorher hatten. Und jetzt ist das andere, was wir hier eben einsetzen, ist nicht mehr einfach nur die Induktionsannahme, wie wir das bei diesen Listen bei Reverse hatten, sondern wir mussten hier noch zusätzliche Annahmen über die X und Y berücksichtigen, nämlich dass die bereits sortiert sind. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen nochmal eine Werbung, vielleicht nicht in eigener Sache, aber in der Sache von dem Tobias Nipko, der da an Isabel diesen interaktiven Theorembeweiser hier entwickelt. Und diese Art von Beweisen werden von diesem System sehr gut unterstützt. Und dieses System ist dann insofern natürlich gut, weil es tatsächlich alle Fälle, die abgearbeitet sind, natürlich buchführt. Und da kann man bestimmte Fälle kann das Ding auch automatisch lösen, sodass man sich auf die schwierigeren Fälle konzentrieren kann. Und dann mit dem kann man aber dann dieses, was jetzt man auf dem Blatt Papier blitzschnell falsch macht, weil man einen Fall vergisst oder weil man irgendwie was falsch kopiert, wie ich da bei diesem in dem einen Beweis das letzte Mal, das kann dann so einem Isabel-System nicht passieren. Und mit Hilfe so einem System kann man dann solche Beweise elegant durchführen und die sind dann auch bewiesen, die sind dann nicht nur einfach schöner mathematisch richtig, sondern sie haben auch die Zuversicht, dass der Beweis stimmt. Weil wenn sie alles, was sie auf dem Papier machen, ist natürlich prinzipiell fehleranfällig. Gibt es hierzu eine Frage? Ja. Und natürlich unsere Regeln, die unsere tollen Umformungsregeln, die wir hier angewendet haben, die habe ich jetzt einfach so angewendet. Aber wir sollten uns die Form dieser Regeln doch ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und im Wesentlichen stehen die immer unter dem Vorbehalt, dass alle Funktionen, die da vorkommen, terminieren. Und damit alle Ausdrücke, die wir hinschreiben, bei der Auswertung terminieren. Das ist hier in diesem Fall natürlich gegeben. Aber im Allgemeinen muss man sich da im Zweifelsfall extra nochmal davon vergewissern. Meinetwegen im Vorgang, bevor man überhaupt anfängt, diese Art von Beweisen zu machen. Und dazu auch noch gleich eine Nebenbemerkung in diesem Isabel-System. Das kann tatsächlich nur mit Funktionen umgehen, die terminieren. Und das heißt, wenn Sie immer eine Funktion da definieren in dem System, müssen Sie immer auch einen Beweis mitliefern, dass sie tatsächlich eine immer terminiert. Okay, also die zusätzliche Technik, hier, das ist hier sozusagen, die Diskussion hatte ich Ihnen jetzt schon geführt, aber das, die wir eigentlich über das, was wir bisher kennengelernt hatten, hier gebraucht haben, ist die Fallunterscheidung. Und diese Fallunterscheidung, das ist das, was diesen Beweis hier kompliziert macht, in dem Sinne, dass wir uns in dem Verhau der Fallunterscheidungen verrennen können, irgendwelche Fälle vergessen oder unnötige Fallunterscheidungen machen, die uns dann gar nicht weiterführen. Dann haben wir dann irgendwie einen Wust von Fallunterscheidungen, die führen uns aber nicht weiter. Und hier, was ich Ihnen hier gezeigt habe, natürlich ist eine minimale Menge von Fallunterscheidungen und dann ist natürlich die Kunst der Beweiserin und des Beweisers zu erkennen, was brauche ich wirklich an Fallunterscheidungen und worauf kann ich gefälligst dann doch verzichten. Okay, gibt es hierzu noch Fragen? Dann können wir uns jetzt wieder entspannt zurücklehnen. Wir haben dieses zweite Beweiskapitel haben wir abgeschlossen und können uns jetzt wieder einem interessanten Programmierfragestellungen widmen, wobei diese Beweisfragen natürlich auch interessant und für uns als Informatikerinnen und Informatiker denke ich jetzt mal auch nützlich und wichtige geistige Übung und praktische Übung. Ja, jetzt, was ich jetzt betrachten wollte, ist als letztes in diesem Abschnitt, wir haben noch 14 Tage im Wesentlichen, und da wollte ich noch einmal eine andere Art von funktionaler Programmierung mit Ihnen vorstellen. Das ist eine parallele Programmierung, die mit OCaml in einer Bibliothek mitgeliefert wird. Und die hat natürlich jetzt, bietet OCaml dafür eine Spielwiese, aber tendenziell gesehen ist das eine Art von Organisationsprinzip für Nebenläufigkeit, das auch in anderen Programmiersprachen prinzipiell möglich ist. Und wir sehen es einfach mal an dieser Programmiersprache. Und zwar ist das eine Programmierung, nebenläufige Programmierung, wo die Kommunikation zwischen, also es gibt viele Threads, die man einfach so erzeugen kann, das ist nicht anders als in Java, aber die Kommunikation zwischen den Threads ist nicht mehr über globale Variablen, sondern die ist über Kanäle. Also hier kommunizieren Threads über Kanäle. Das ist ein interessantes softwaretechnisches Konzept, was es wert ist, näher betrachtet zu werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, okay, praktisch gesehen wollen Sie Ihr OCaml verwenden, wenn Sie einfach den Code hier abtippen und dann in die interaktive Shell, dann wird das schon erstmal überhaupt nicht funktionieren, weil Sie brauchen dazu gewisse Voraussetzungen. Einmal benötigen Sie diese Bibliothek threads.cma und genau, diese Bibliothek brauchen Sie und Sie brauchen auch noch eine Bibliothek unix.cma, zumindest unter Linux. Ich weiß nicht genau, was dann unter Windows passiert. Da müsste man noch mal in der Dokumentation nachschauen. Und der Witz ist, und diese Bibliothek stellt uns dann Funktionalität zur Verfügung, das heißt die Module, die wir benötigen. Und also hier ist schon mal ein erstes kleines Programm, damit Sie sehen, wie sowas aussehen könnte. Also hier definiere ich mir jetzt einfach mal ein Testmodul, mit dem ich der der irgend, ja, wenn Sie so wollen, so das Hello World von mit nebenläufigen Threads. Also diese Bibliothek threads.cma stellt uns eine Bibliothek zur Verfügung, die hat den Namen, ein Modul zur Verfügung, das hat den Namen Thread. Und ich öffne dieses Mal hier innerhalb meines eigenen Moduls, damit ich die Funktionalität darauf verwenden kann. Die Funktionalität daraus verwenden kann. Und hier das Erste, was ich hier mache, ist, ich habe hier so eine Hilfsfunktion, die macht das Folgende, die liest eine Zeile ein und schreibt dann das Ergebnis einfach wieder auf die Ausgabe. Ja, readline liest aus der Standardeingabe und print ein String. Dieser String wird konkateniert mit dem newline-Zeichen und dann einfach wieder ausgegeben. Okay, so jetzt unser der Hauptausdruck, der ausgewählt oder das ist eine Funktion, die zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich dieses Ding kompiliere und dann ausführe, dann wird ja unter anderem auch der Wert von diesem Main ausgewertet. Und was macht dieser bei der Auswertung von dem Main? Was passiert da? Was passiert da? Naja, also hier wird dieses Create aufgerufen. Das Create ist eine Funktion aus dem Modul Thread und es erzeugt einen Thread. Und zwar wird das Create aufgerufen mit zwei Argumenten. Hier ist das erste Argument, das ist irgendeine Funktion. Diese Funktion braucht ein Argument, damit sie ausgewertet werden kann. Das übergibt man hier dem Create als zweites Argument. Diese Funktionalität von dem Create ist so ähnlich, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal mit pthreads programmiert hat. Wenn Sie C oder C++ C-Programmierer sind, dann werden Sie gelegentlich die pthread Library benutzt haben. Und da gibt es auch ein pthread Create, was im Wesentlichen so eine ähnliche Funktionalität hat. Da wird natürlich nicht einfach eine Funktion übergeben, sondern ein Funktionspointer. Und das Argument ist dann auch so ein Pointer auf ein Argumentvektor oder was. Ja, so ein Argpointer. Und dieses, und dann muss man da noch zusätzliche Argumente übergeben, was weiß ich, wie viel Stackplatz diese Funktion hat oder solche komischen Sachen. Das ist hier alles, das braucht man hier nicht. Man übergibt die Funktion und das Argument. Und dann create erzeugt dann einen Thread. Das heißt, der fängt dann an, nebenläufig zu arbeiten, indem es einfach diese Funktion anwendet auf das Argument. Das ist das Run, wenn Sie so wollen, was man in Java hat. Also kein Starting, also dass man erst irgendwie so ein Ding erzeugt und dann nachher startet. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie dieses Create machen, dann läuft das Ding einfach sofort los. Und dann liefert es hier einen Wert zurück, dieses Create, und das ist die Thread-ID. Ja, also es ist irgendwie anders als in Java, wo Sie dann ein Thread-Objekt kriegen mit was weiß ich, das hat dann irgendwelche Attribute möglicherweise, auf die Sie zugreifen können oder sonst irgendwas. Hier kriegen Sie nur die Thread-ID zurück. Der Thread läuft einfach schon. Ja? Okay. Und dann kann man dann noch machen was kann man mit dieser Thread-ID machen zum Beispiel? Man kann mit der Thread-ID also sozusagen noch einmal, vielleicht sollte ich das noch einmal sagen. Was ist also der Effekt von dieser Anweisung, wenn Sie so wollen? Es wird ein Thread gestartet, der wendet das Echo auf das Argument an, hier in diesem Fall dieses leere Tupel, und der läuft nebenläufig, aber dieser Ausdruck selbst liefert auch einen Wert zurück und das ist die Thread-ID. Das heißt, die Thread-ID, bevor noch der Thread fertig gearbeitet hat, wird schon zugewiesen der linken Seite, hier dem T1, und kann dann in dem in dem aktuellen Thread, in dem Sie sind, verwendet werden. Also insbesondere kann man darauf ein Join machen. So, dieses Join erinnert Sie an das Java Join. Was macht das Java Join? Das ist auch eine Methode, das ist dort eine Methode, dass Sie für ein Thread-Objekt aufrufen. Hier rufen Sie diese Funktion auf für eine Thread-ID. Was macht das Join in Java? Jetzt lassen Sie mich nicht im Stich, sonst bin ich enttäuscht. Kein Mensch weiß das. Hat jemals jemand von Ihnen schon mal einen Java-Thread gestartet? Nicht? Macht die Frau Brüggemann klein keine Threads in Java? Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, aber dieses Join, wenn Sie das aufrufen für ein Thread-Objekt, dann wartet das Join so lange, bis der Thread fertig ist. Und dann geht's weiter. Ja, hier ist das Gleiche. Join T1 liefert einen Wert, Klammer auf, Klammer zu, zurück. Das wartet, bis der gestartete Thread mit der Thread-ID T1 fertig ist. Und dann geht's weiter. Okay? Und hier, was passiert hier? Hier wird ein Integer ausgegeben. Und zwar nämlich dieses Self, dann wird hier ein Self-Aufruf gemacht und dann wird hier dieses ID dafür aufgerufen und das liefert, so was macht das Self? Das Self liefert für einen Thread, wenn Sie in einem Thread, einerseits erzeugen Sie Threads, andererseits sind Sie selbst oder ihr die Funktion, in der die gegenwärtig ausgeführt wird, wird natürlich auch in irgendeinem Thread ausgeführt. Und wenn ich wissen will, was ist denn meine eigene Thread-ID, dann kann ich das mit dem Aufruf self machen. Ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, wie die entsprechende Funktion in Java aussieht. Das eigene Thread-Objekt zurückliefert, in dem man gegenwärtig arbeitet. Das ist die Methode currentThread. Mit der kriegen Sie also das Thread-ID zurück, das Thread-Objekt zurück, in dem Sie gegenwärtig arbeiten. Okay, das macht hier das Self. Und dann dieses ID, das liefert jetzt, das Self liefert gewissermaßen eine Thread-ID zurück. Das ist irgendein abstrakter Datentyp, der irgendwelche Informationen enthält. Der ist möglicherweise nicht leicht auf die Ausgabe zu schreiben, aber diese Funktion ID, die liefert für eine Thread-ID dann irgendwie eine Zahl. Und die kann man dann hier drucken und dann hier noch ein Newline drucken. Und dann schauen wir uns, also hier sehen Sie die Funktion, noch einmal auf dieser zusammengefasst, die Funktionalitäten, die wir hier verwendet haben aus dem Modul Thread, nämlich einmal diese Funktion create, die nimmt eine Funktion vom Typ Strich A nach Strich B, also eine beliebige Funktion, dazu ein passendes Argument, das heißt etwas vom Typ Strich A, und liefert zurück, haben wir gesagt, eine Thread-ID, also ein Identifikator das ist irgendetwas vom Typ T. Dieser Typ T wird definiert in der Struktur Thread. Was der genau ist, ist für den User verborgen. Man weiß nicht, wie das implementiert ist, oder es könnte implementierungsabhängig sein, was als T hier zurückgeliefert wird. Okay? Gibt es eine Frage zu dem Create? So, dann das andere. Das nächste, was wir dann verwendet haben, ist, dass dieses Self, das Join haben wir hier auch vorher, das habe ich hier gar nicht hier auf dieser Liste, aber sozusagen, was wir uns vergewissert haben, ist, dass der Thread wertet die Funktion auf dem Argument aus in einem eigenen nebenläufigen Thread. Der Hauptthread läuft sozusagen weiter. Der Hauptthread weiß über den abgespaltenen erzeugten Thread oder kann ihn ansprechen, weil er die ID von diesem Thread kennt. Der ist nämlich ja hier zurückgeliefert worden von dem Create. Und so, das ist die Außensicht von einem Thread, und für die Innensicht kann man eben mit diesem Aufruf self, Klammer auf, Klammer zu, die Thread-ID des eigenen Threads abrufen. Und mit dieser Funktion ID aus dieser Thread-ID eine Zahl her konstruieren. Ja, und ja. Okay, dann jetzt dieses andere, was wir jetzt hier noch da, hier kommt jetzt die weitere Funktion, die wir hier ebenfalls benutzt haben, das ist das Join. Sie haben einen Thread erzeugt, Sie wollen jetzt warten, bis der seine Teilarbeit erledigt hat. Ja, wieso erzeugen Sie überhaupt einen anderen Thread? Wieso braucht man einen anderen, sollte man einen anderen Thread erzeugen? Braucht man nicht. Ist Nebenläufigkeit überbewertet? Bitte? Wie bitte, laut? Genau, damit man mehrere Kerne von der CPU ausnutzt, zum Beispiel, das wäre eine nützliche Anwendung. Das heißt, Sie haben mehrere Aufgaben zu tun, Sie haben möglicherweise mehrere Prozessoren zur Verfügung und Sie könnten natürlich alles hintereinander ausführen, aber wenn die beiden Arbeiten unabhängig sind, dann delegieren Sie doch das eine vielleicht in einen anderen Thread und machen dann mit was anderem weiter. So ist das hier, könnte man sich das hier auch vorstellen. Manchmal ist es auch so, dass Sie zum Beispiel auf irgendetwas warten wollen, von dem Sie nicht, auf was chronisch unzuverlässig ist. Was ist beim Programmieren chronisch unzuverlässig? Der User. Das Unzuverlässigste, mit dem ein Programm umzugehen hat, ist der User. Wir wissen nie, kommt seine Eingabe nicht. Macht er einen Fehler in der Eingabe, macht er keinen Fehler. Der User ist einfach das Kritische, die Schwachstelle bei jedem Anwendungssystem. Also ist es doch sinnvoll, die Kommunikation mit dem User irgendwie in einen Thread auszulagern, damit die wichtige Arbeit, die ihr Anwendungsprogramm tut, dadurch nicht behindert wird. Ja, wenn Sie eine Anfrage an den User stellen und der einfach überhaupt nicht reagiert, ja, sollen Sie deshalb die ganze Zeit da sitzen und warten? Sie könnten währenddessen noch andere nützliche Tätigkeiten ausführen. Also tun Sie doch bitte, wenn Sie mit dem User interagieren, das in einen Thread auslagern. Weil sonst Ihre App zum Beispiel blockiert völlig, weil der User eben nicht sich einfach weigert, den OK-Button zu drücken. Ich meine, ist das irgendwie Sie haben keine Möglichkeit, den User dazu zu zwingen, das zu tun. Aber Sie könnten, wenn es in einem eigenen Thread ist, könnten Sie zum Beispiel nach 10 Sekunden beschließen, okay, da kommt sowieso nichts mehr. Und dann machen Sie das irgendwie zu und machen dann irgendwie in einem anderen und haben währenddessen aber schon irgendwie weitergearbeitet. Ja? Deswegen sind Threads unabdingbar. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt möchten Sie vielleicht, nachdem Sie Ihre eigene Arbeit gemacht haben, möchten Sie vielleicht eben sich jetzt doch mit dem Thread, den Sie erzeugt haben, synchronisieren und warten, bis der eben auch fertig ist, damit Sie dann auf eine geordnete Weise weiterschreiten können. Und dafür ist dieses Join zuständig. Und das Join kann nur von dem Prozess, von dem Thread aufgerufen werden, der den anderen Thread erzeugt hat. Oder zumindest nur von einem, der die Thread-ID des erzeugten Threads kennt. Deswegen ist es wichtig, weil nur der Thread, der den anderen erzeugt hat, kennt dieses T. Kennt die Thread-ID und kann deshalb ein Join drauf machen. Okay? So, dann ist jetzt noch ein anderes Ding, die nächste Funktion, die ich Ihnen jetzt hier aufgelistet habe, die tatsächlich ein bisschen gefährlich ist, aber hier zur Verfügung gestellt wird, ist diese Funktion Kill. Ja? Sie haben einen Thread erzeugt für irgendeine Teilaufgabe und haben dann stellen plötzlich, während sie weiterrechnen, fest, ach, diese Teilaufgabe interessiert mich eigentlich, das Ergebnis interessiert mich nicht mehr. Ja, es ist überflüssig geworden, weil ich schon auf anderem Weg irgendwie weitergekommen bin. Ja, dass Sie haben sozusagen spekulativ, Sie können sich gewissermaßen vorstellen, ich habe zwei konkurrierende Ansätze, der eine liefert mir ein Ergebnis, der andere liefert mir ein Ergebnis, ich weiß nicht genau, welcher schneller ist. Dann könnten Sie beschließen, okay, ich selbst mache mit der einen Methode weiter und die andere Methode delegiere ich an einen Thread. Und dann schauen wir mal, wer eher fertig ist. Und wenn ich selber eher fertig bin, dann kann ich den anderen einfach killen. Und das geht mit dieser Funktion kill. Natürlich kann ich auch wieder nur einen Thread killen, dessen Thread-ID ich habe. Ja, das Killen ist in, ich weiß gar nicht genau, ob das in Java überhaupt noch möglich ist. Das war eine Zeit lang möglich. Aber das gilt als deprecated, weil es irgendwie gefährliche Operation ist. Aber hier wird es einfach unterstützt. Okay, das ist das Töten eines anderen Threads. Und dann gibt es hier noch etwas anderes, auch eine Funktionalität, die gelegentlich nützlich ist, dieses Delay. Da geben Sie, das ist eine, Sie sind ein Thread und Sie möchten plötzlich, sagen wir mal, für 5 Millisekunden einfach gar nichts tun. Warum sollte man als Thread auf die Idee kommen, plötzlich gar nichts zu tun? Das ist doch eine Verschwendung von Zeit. Warum sollte ich plötzlich als Thread gar nichts tun? Können Sie mir da irgendeinen plausiblen Grund geben? Wir wollen doch immer so schnell wie möglich fertig werden. Wieso sage ich einem Thread, bitte warte jetzt mal für 5 Millisekunden oder sagen wir für 10 Sekunden? Warum? Also jetzt bin ich, bitte, bisschen Fantasie und Kreativität. Ja? Wie bitte? Bitte noch lauter, ich bin irgendwie ein bisschen schwerhörig. Um Snake, warum muss ich jetzt immer für Snake ausgerechnet irgendwie ein Delay haben? Danke. Natürlich, wenn Sie irgendwie eine Animation oder irgendetwas laufen haben, einen Film produzieren wollen oder so, dann wollen Sie 30 Frames pro Sekunde machen und nicht 3 Millionen Frames, weil Ihr Prozessor irgendwie super schnell ist. Ja? Sie wollen natürlich nie mehr Frames machen, als der Mensch auch als notwendig ist. Würde ja sonst viel zu schnell ablaufen. Also insofern ist es irgendwie, müssen Sie zwischendrin ab und zu mal sagen, okay, das nächste Bild, das darf halt erst dann und dann erscheinen. Ja? Zum Beispiel, oder eben gerade bei, wenn Sie nicht einen Film, sondern auch bei einem Spiel. Ich meine, das Spiel darf nicht beliebig schnell ablaufen oder Benutzer haben es nicht gerne, sie kaufen sich einen neuen Rechner und plötzlich sind die ganzen Animationen laufen einfach doppelt so schnell. Ich meine, das sieht ja lächerlich aus. Ja? Also es gibt einfach ein bestimmtes Zeitmaß und dass man vielleicht auf diese Weise garantieren möchte. Ein anderes Ding ist, sie möchten eben zum Beispiel einem Benutzer eine gewisse Zeit geben, bis er reagieren kann. Und wenn er da nicht reagiert hat, machen sie etwas anderes. Ja, das heißt, sie könnten durchaus dann so einfach mal 5 Sekunden oder 10 Sekunden, und wenn er nicht reagiert hat, dann machen sie was anderes. Dann kommt da halt nichts mehr oder sowas. Ja? Also es gibt einfach viele Gründe, auch wenn sie irgendwie, sagen wir mal, eine Anwendung kontrollieren, wie die externe Welt, die Physik oder ihr Auto oder so irgendetwas, dann müssen sie eben auch nicht so schnell wie möglich rechnen, sondern in bestimmten Taktraten eben irgendwelche Aktionen ausführen und zwischen verschiedenen Takt einsetzen, müssen Sie halt mal warten. Also insofern ist das eine nützliche Geschichte, um Ihnen dann auch nochmal zu sagen, wie das diese Funktion Delay, die heißt in Java, heißt die Sleep. Da können Sie auch ein Thread einfach schlafen legen. Okay, und dann gibt es natürlich noch etwas, das ebenfalls ungemein wichtig ist. Das ist diese Funktion Exit. Wenn Sie irgendwie mitten in einer Funktion sind und Sie beschließen jetzt, oh, an dieser Stelle will ich einfach den Thread beenden, dann können Sie einfach dieses Exit aufrufen. Das ist sozusagen wie ein Return, nicht nur aus einer Funktion, sondern aus dem ganzen Thread. Solche Sachen, diese Funktion Exit gibt es zum Beispiel, ich weiß gar nicht, die gibt es, ja, ich glaube, die gibt es auch in Java, die beendet ebenfalls den aktuellen Thread. Die gibt es auch in C und bei POSIX-Threads. Okay? Kann man sich vorstellen, dass diese Funktionen irgendwie eine Minimalausstattung sind, wie ich mit Threads umgehen sollte oder können möchte? Wir werden jetzt Übungen machen damit, und dann müssen Sie natürlich jetzt würden Sie gerne vermutlich ein wenig damit programmieren wollen. Da möchte ich Ihnen hier noch folgende Tipps geben. Also das erste ist, das ist ein Trauerspiel. Die interaktive Umgebung funktioniert leider nicht mit Threads. Also wenn Sie irgendwie ein Thread-Modul geschrieben haben, dann können Sie das darin nicht laufen lassen. Sie können nur den Compiler laufen lassen, ein a.out oder sonst irgendwas erzeugen und dann das starten. Und dann läuft der Thread. Das ist eine gewisse wie soll ich sagen, ja, ist halt, die ist irgendwie nicht dafür gemacht. Ich weiß auch nicht genau, das ist schon seit Jahren so, warum das eigentlich so ist, warum die nicht mittlerweile danach gebessert haben. Das andere ist, das ist jetzt sozusagen jetzt technisches Detail, damit mehrere Threads, das ist eine zusätzliche Herausforderung an das Laufzeitsystem, dass mehrere Threads unterstützt werden. Und das heißt, dass der OCaml Compiler ein anderes Laufzeitsystem erzeugen muss, damit Multithreading möglich ist. Und das heißt, ganz konkret, Sie müssen OCaml C aufrufen mit der Option minus Thread. Und hier auch noch einmal der Hinweis, man muss hier ein OCaml C aufrufen. Ich weiß nicht, man kann auch ein OCaml Opt aufrufen, das liefert etwas effizienteren Code, aber dieses OCaml Opt funktioniert aus irgendeinem geheimnisvollen Grund nicht mit den Threads. Auch irgendwie ein bisschen doof, aber für uns ist es jetzt hier, wir spielen ja nur ein bisschen rum mit diesen Threads, ist das egal, dann machen wir das halt auf diese Weise, wir müssen es halt nur wissen, und damit wir darauf achten können. Ich kann vielleicht auch noch aus dem Nähkästlein plaudern, die aktuelle Version von OCaml ist 4.023 und die 4.03 ist angekündigt und das soll dann eine wesentlich bessere Thread-Unterstützung bieten. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, da können wir nur hoffen, aber ob es kommt, das muss man halt sehen. Okay, also das ist das OCaml C mit dieser Option minus Thread. Und dann vielleicht noch, dann hatte ich Ihnen gesagt bereits, threads.cma brauchen Sie, das ist eine Bibliothek. CMA heißt, das ist eine Bibliothek gebastelt wurde mit mehreren Modulen. Dieses threads.cma enthält alle diese Module, die Sie brauchen. Jetzt unter Linux brauchen Sie noch dieses unix.cma, das sind noch zusätzliche Module, die einem die Betriebssystemsfunktionalität irgendwie auf der Programmiersprachenebene sichtbar machen. Unter Windows weiß ich an der Stelle nicht. Das müsste man mal ausprobieren. Wer von Ihnen benutzt eigentlich Linux? Und wer Windows? Ah, das sind die. Das ist ungefähr die Hälfte. Also da schauen Sie da bitte nochmal nach. Im Zweifel, ja. Und okay, dann haben Sie hier zusätzlich noch dann unser tolles, das ist hier hinten, ganz hinten ist dann das Modul, was wir implementiert haben oder die Datei, die wir da implementiert haben. Okay. Und das habe ich Ihnen schon gesagt. Dieser Aufruf vom Compiler erzeugt ein a.out und das können Sie aufrufen und dann sehen, was Ihr Programm macht. Okay, hier in diesem Fall, wenn wir das starten und dann passiert erstmal gar nichts, warum passiert dann gar nichts? Weil das Programm auf Input wartet. Und dann geben Sie dieses ABC und so weiter oder irgendetwas anderes ein und dann wird das halt dieses Echo von diesem Thread, der da gestartet wurde, wird dann das, was Sie da in die Zeile hinschreiben, nochmal ausgeben. Und das hier ist sozusagen Ihre Eingabe. Das ist die Antwort des Systems. Und dann danach ist der Thread zu Ende. Das Join ist erfolgreich. Das Main läuft sozusagen weiter hinter dem Join. Schauen wir uns nochmal ganz kurz das Programm an. Hier ist das Programm. Das Join haben wir erreicht. Okay, dann wird hier die Thread-ID des Hauptthreads gedruckt und dann ist es zu Ende. Und dann können wir uns hier anschauen, was ist die Thread-ID oder die Nummer, die zu dieser Thread-ID gehört von dem Main und die ist 0. Das können wir uns sozusagen auch sehen und alle anderen Threads haben eben größere Nummern. Okay. Vielleicht jetzt für die Experten unter Ihnen, die sich vielleicht ein wenig für solche Programmiersprachen Dinge Details interessieren, oder Sie da hinten sagten vorhin, Threads würde man benutzen wollen, um mehrere Kerne, mehrere Prozessoren auszunutzen. Das ist auch eine der wichtigsten Funktionalitäten. Muss man allerdings sagen, diese OCaml-Threads sind dafür nicht geeignet, weil die in derselben virtuellen Maschine laufen, und das heißt auf einem Core. Die sind deshalb trotzdem, können solche Threads nützlich sein, eben gerade um, dass das System nicht blockiert, weil man auf zum Beispiel User-Input wartet, und dann kann halt irgendeine Komponente warten, aber dann derselbe Core trotzdem weiterrechnen und ist nicht blockiert und muss einfach warten. Aber ich hoffe hier, meine Hoffnung ist, dass diese Geschichte mit den nur simulierten Threads, dass die mit dieser Version 4.03 dann auch vorbei ist und dann da tatsächlich das Ding multicore-fähig ist. Das Zweite, was man beobachten kann, Sie sahen, dass die Erzeugung von Threads unglaublich billig war. Sie schrieben da ihr Create und damit war dann der Thread da, fertig. Insofern sind es sehr leichtgewichtige Threads, die man blitzschnell sich einfach mal erzeugen kann. Und das Laufzeitsystem ist auch so, dass selbst wenn Sie viele Threads erzeugen, das Ding dadurch nicht in die Knie geht. Also die Threads sind nicht der Bottleneck. Und dann, wann ist jetzt das Programm zu Ende? Dieses a.out, wann ist das zu Ende? Das ist dann zu Ende, wenn der Hauptthread zu Ende ist. Also das heißt, wenn Main terminiert, und Main terminiert, wenn diese Definitionen hier alle abgearbeitet sind, das heißt, wenn insbesondere hier in diesem Falle, wenn wir hier angekommen sind, wenn die Null gedruckt ist, selbst wenn dieses Echo anschließend noch weiterlaufen würde, theoretisch, das würde hier, wenn der Hauptthread fertig ist, dann ist die Programmausführung zu Ende. Ja? Okay. So, jetzt haben wir wir können jetzt Threads starten, aber das ist natürlich irgendwie blöd, wenn wir einfach die Threads starten und wir können mit denen nicht mehr kommunizieren. Die einzige Möglichkeit, wie wir mit ihnen uns austauschen können, ist gegenwärtig, indem wir sie entweder killen oder indem wir auf ihre Beendigung warten. Aber dadurch kommen natürlich niemals irgendwelche Informationen, die diese anderen Threads berechnet haben. Die kann ich gar nicht benutzen. Ja, weil wie soll ich mit dem kommunizieren? Ich meine, dieser andere Thread könnte in eine Datei schreiben und dann könnte ich vielleicht später diese Datei lesen. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber umständlich. Ich würde gerne mit den anderen Threads mich unterhalten können. Auf irgendeine Weise. Wie kann ich das tun? Ich habe ja hier eine funktionale Sprache, da kann ich sowas wie eine globale Variable, wo ich schnell mal einen Wert reinschreibe und wo ich dann auch schnell mal wieder lese, gibt es hier zuerst einmal nicht. Also im wirklichen OCaml gibt es das schon, aber hier in diesem Fall gibt es das nicht. Also in unserem kleinen Ausschnitt von OCaml gibt es das nicht. Was kann man machen? Und da ist hier die Idee, die hier von dieser speziellen Thread Library zur Verfügung gestellt wird, das sind Kanäle. Kanäle sollten Sie sich vorstellen, das ist, wenn Sie so wollen, ein Programmiersprachenäquivalent zu, wenn Sie ein Kabel haben. Ja, Sie haben sozusagen zwei Rechner und haben ein Kabel dazwischen und dann schicken Sie etwas auf der einen Seite in das Kabel hinein und auf der anderen Seite holen Sie es wieder raus. Und so ist das hier eigentlich auch gedacht, nur ist es hier natürlich ein Programmiersprachenkonzept. Wie so ein Kanal implementiert wird, das ist dann natürlich etwas anderes. Für uns sind die jetzt einfach irgendwie mal so ein Ding, das man erzeugen kann und was in der Lage ist, über den man Daten übertragen kann. Okay? Und dazu brauchen wir die Funktionalität, die man für Kanäle braucht. Diese ist ebenfalls gebündelt in einer bestimmten Struktur. Und diese Struktur hat den Namen Event. Oder in einem bestimmten Modul, nämlich das heißt Event. Das heißt, könnten Sie auch öffnen und dann hätten Sie eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung, die ich Ihnen hier mal aufgelistet habe. Und da können wir uns sozusagen mal schon mal anschauen, was denn man prinzipiell für, wenn ich Kanäle haben möchte, was für Funktionalität brauche ich da. Also zuerst einmal muss ich natürlich einen Typ haben für Kanäle. Und das ist dieses hier. Und das ist also dieses Modul Event stellt uns also einen neuen Typ zur Verfügung. Das ist *A-Channel. Sie erinnern sich, *A-List war so ein Ding, was eine Liste war, und da konnten hineingefügt, in diese Liste konnten eingefügt werden Elemente vom Typ *A. Und hier, wenn Sie einen *A-Channel haben, dann können Sie über diesen Channel Objekt, also Werte schicken vom Typ *A. Na gut, ja, was ist jetzt daran speziell? Ist ja bei einer Liste auch so. Allerdings, da sollten Sie sich, oder da möchte ich an dieser Stelle hinweisen, das ist auf irgendeine Weise verhältnismäßig elegant, weil diese Typen können beliebig, was ich da als Werte schicke, kann beliebig kompliziert sein. Es können Funktionen sein, es können Listen sein, es können Bäume sein, sie können beliebig kompliziert sein. Wenn Sie in anderen, zum Vergleich, wenn Sie Low-Level Programmierungen haben, dann können Sie über Kanäle sozusagen nur Bits schicken oder nur Zeichen oder nur Zahlen, und dann hört es meistens schon auf. Und wenn Sie komplizierte Datenstrukturen über einen Kanal, über so einen Datenkanal schicken wollen, dann müssen Sie die Daten immer erst einpacken, serialisieren, um sie dann durch diesen Kanal, durch diesen dünnen Kanal, durch diesen dünnen Draht durchschicken zu können. Und auf der anderen Seite müssen Sie aus dieser Serialisierung die Datenstruktur wieder rekonstruieren. Hier ist es sozusagen insofern völlig transparent. Auf einen Kanal können wir jeden möglichen Wert, den es in OCaml gibt, schicken. Also nichts serialisiert oder so, einfach den Wert. Ja, das ist der Witz. Insbesondere können Sie auf einem Kanal natürlich Kanäle schicken. Ja, das ist vielleicht gar nicht, das ist insofern, wir werden später sehen, dass das sogar eine ganz nützliche Geschichte ist, dass man über einen Kanal schickt. Nämlich den Namen, eine ID sozusagen eines Kanals. Und dann kann ich, wenn ich einen Kanal habe, kann ich was drauf schicken. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich auch nichts schicken. Ja, so ist dann das ist die Idee. Okay, also das ist dieser neue Typ. Dann außerdem muss ich natürlich einen Kanal erzeugen können. Dafür gibt es so ein New. So ein New auf irgendeinen Typ, das kommt uns jetzt, das würden die als Java-Freaks würden wir sagen, okay, das kennen wir, ja. So ein New gibt es da auch. Und das erzeugt dann halt einfach einen neuen Kanal. Und das brauchen wir halt auch. Und dann gibt es noch einen interessanten Effekt. Ach so, dann mache ich mal hier unten weiter. Dann brauchen wir natürlich, das Wichtigste, was man auf einem Kanal machen möchte, ist einmal etwas senden und einmal etwas empfangen. Also, schauen wir uns zuerst einmal das Senden an. Das Senden nimmt also einen Kanal, nimmt einen Wert, der zu dem Typ des Kanals passt, und sendet den. Und das heißt, das Senden liefert natürlich jetzt für den Sender keinen Wert zurück. Das heißt, es ist ein Unit-Wert, der zurückkommt. Und das Empfangen ist genauso, ist dann ein bisschen anders. Das Empfangen sieht so aus, dass ich empfange auf einem Kanal, ich muss den Kanal kennen, sonst kann ich nichts empfangen, und erhalte als Ergebnis einen Wert. Ja, den ein Sender hineingeschrieben hat. Und jetzt ist hier das Bemerkenswerte, dass tatsächlich das Send nicht einfach sofort fertig ist, wenn ich schicke das Fire and Forget, oder das Receive, ich greife auf den Kanal zu und dann habe ich meinen Wert. Das kann natürlich nicht funktionieren, weil ich kann ja nur einen Wert kriegen, wenn da ein Wert vorher reingeschrieben worden ist. Und was ist danach, was passiert, wenn mehrere Empfänger versuchen zu lesen? Ist dann beim zweiten Lesen es immer noch da oder ist das weg? Ja, das ist irgendwie ein Problem, und hier ist das Problem so gelöst, dass Empfangen und Senden mit Hilfe von einem, wir können sagen, mit Hilfe von so einem Rendezvous-Konzept gelöst ist. Es muss also immer einen Sender geben und einen Empfänger. Die kommen zusammen, die warten sozusagen bis, der Sender muss warten, bis der Empfänger den Wert entgegengenommen hat. Ja? Und wie kann ich, also das heißt, indem ich einen Send mache, habe ich zuerst einmal noch nicht das Senden ausgeführt, sondern ich habe sozusagen nur ein Sende-Event hergestellt. Und genauso, dass wenn ich ein Receive mache, dann habe ich auch den Wert noch nicht erhalten, sondern habe sozusagen nur ein Event erzeugt. Sozusagen, ich habe sozusagen angestoßen, dass etwas empfangen wird. Und dann braucht man jetzt diese Methode Sync. Diese Funktion Sync, die führt dazu, dass tatsächlich das Event auch nicht nur erzeugt wird, sondern letztendlich abgearbeitet wird und das Ereignis eintritt. Okay? Das heißt, erst ich mache meine Send-Dings da und nachher ein Sync drumherum, und wenn das Sync dann zurückkehrt, dann ist das Senden abgeschlossen und ich weiß, dass ein Empfänger meinen Wert entgegengenommen hat. Und genauso, wenn ich dieses Sync anwende auf ein Receive-Event, ich habe einen Receive-Aufruf gemacht auf einem Kanal, das lieferte mir ein Event, ich mache das Sync drumherum, wenn das Sync zurückkehrt, dann ist das, dann war das Empfangen erfolgreich und ich kriege den Wert zurück. Ja, deswegen nimmt das Sync, das in beiden Fällen angewendet wird, das nimmt ein Event von einem bestimmten Typ und liefert einen Wert zurück. Ja, also das heißt, hier gibt es dieses merkwürdige Konzept von Events oder Ereignissen. Und da gibt es eben sowohl Ereignisobjekte, das sind Ereignisse, die möglicherweise eintreten können. Man weiß nicht, ob sie eintreten können. Und indem ich dann erst ein Sync drauf mache, tritt das Ereignis wirklich ein. Ja? Also hier habe ich Ihnen das noch einmal zusammengefasst. Senden und Empfangen erzeugt Ereignisse und die Synchronisierung auf Ereignisse liefert ihren Wert. Jetzt schauen wir uns schnell mal ein Beispiel an, zu gucken, wie man sich das vorstellen muss. Jetzt machen wir hier ein Modul Exchange. Das soll einfach zwischen zwei Threads eben einfach mal einen Wert austauschen. Wir müssen dazu eben die Thread- und Event-Bibliothek Module benutzen. Wir haben hier einen Thread, den nenne ich jetzt mal CH. Eine Funktion, die heißt Thread. Die soll eben die sein, die in irgendeinem Thread dann verwendet wird. Diese Funktion kriegt als Argument so einen Channel, dann versucht die aus diesem Channel zu lesen, mit dem Sync wird dann hier gewartet, bis tatsächlich ein Wert da ist, da kommt ein Wert und der wird dann in diesem X abgespeichert und dieses X wird dann hier ausgedruckt. Und wenn das erfolgreich passiert ist, wird auf dem Channel eine weitere Nachricht geschickt, nämlich auf demselben Channel, also man kann auf einem Channel lesen und schreiben, der ist also bidirektional, dann kann ich auf dem schreiben, ja, ich hab's bekommen. Und dann wird hier mit diesem Sync auch noch darauf gewartet, dass diese Nachricht angekommen ist. Okay? Das war diese Funktion Thread. Was macht jetzt Main? Das ist dieser andere Wert, der hier erzeugt wird. Wenn ich den auswerte, passiert das Folgende. Ich stelle zuerst einmal einen Channel her. Dann erzeuge ich einen Thread, der diese Funktion hier ausführt für diesen Channel, den ich gerade vorher erzeugt hatte. Ja? Ich erzeuge also einen Thread, der erstmal auf eine Nachricht wartet auf diesem Channel und dann nachher auf diesem Channel eine Nachricht sendet. Und dann damit man irgendwas sieht, schreibe ich jetzt hier irgendwas auf die Ausgabe und dann sende ich auf meinem Channel schöne Grüße an meinen Thread, der auf die Nachricht schon sehnsüchtig wartet. Dann mache ich hier dieses Sync, das heißt, ich warte jetzt, bis dieses Senden tatsächlich auch ausgeführt wurde. Und okay, jetzt hoffe ich, dass der Thread, den ich erzeugt habe, diese Nachricht entgegennimmt und damit irgendwas macht. Was macht er damit? Ja, er schreibt die aus, auf die Ausgabe. Ja? Und dann nachher, nachdem ich also diese erste Nachricht selber gesendet habe, warte ich hier selbst auf eine Nachricht aus dem Kanal. Durch dieses Sync hier, das ist eben dann erst zu Ende, wenn die Nachricht auch tatsächlich angekommen ist, was immer mir mein Thread schicken will. Der wird mir schicken nur die Bestätigung, dass er die erste Nachricht bekommen hat. Und dann ist es ein String. Und diesen String kann ich irgendwie noch mit verlängern mit irgendetwas. Mit denen kann ich irgendwie arbeiten. Zum Beispiel hier, indem ich zwei verschiedene, einen Head und einen Tail irgendwie dran bappe an diesen String. Und dann kann ich den auch ausdrucken. Und dann ist das Ding zu Ende. Okay. Und was wird also jetzt hier passieren? Ja, also hier was Beispiel wird dann das hier wird dann das Ergebnis sein. Main is sending, greetings, he got it und dann ist es fertig. Ja, und noch einmal sozusagen zur Erläuterung. Also Main erzeugt hier einen Thread und wartet dann sendet einen String und dann wartet es auf die Antwort und der Thread entsprechend, der wartet zuerst auf einen, dass irgendetwas auf dem Kanal passiert und schickt danach ebenfalls eine Nachricht auf den String. Aber Sie sehen, jedes Send und jedes Receive von jedem Thread müssen genau in Korrespondenz stehen. Wenn der Thread, den ich erzeuge, auf Daten wartet, die nicht gesendet werden, dann blockiert der und es geht nichts mehr voran. Ja? Das heißt, wenn Sie so mit dieser Art, diese Art ist ein sehr einfaches und irgendwie auch ein einigermaßen anschauliches Konzept. Wenn Sie damit aber programmieren wollen, dann ist natürlich klar, dass Sie sehr sorgfältig Ihre Sends und Receives designen müssen, damit kein Thread plötzlich kein Missverständnis auftreten und jemand einen Thread auf einen Wert wartet, der nie kommt. Ja, okay, damit haben Sie sozusagen einen ersten Einblick in dieses Thread-Bibliothek von OCaml bekommen und wir sind für heute fertig und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.